Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute geht es um das Thema, wie können wir unsere Ziele und Träume erreichen, aber nicht aus Angst und nicht voller Stress, sondern aus einem Innenfrieden heraus, aus einer positiven Haltung heraus, aus einer inneren Leichtigkeit und vor allem aus einer Entspanntheit. Und ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle interessiert. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der das wirklich lebt. Ich freue mich so sehr, lieber Matthias, dass du heute hier bist. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Matthias Hombauer.
Vielen lieben Dank, Juliane. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Bin schon die ganze Zugfahrt aus Wien, habe mitgefiebert, habe mir gedacht, wie cool wird das werden. Und da sind wir.
Voll cool. Ja, wie vorher haben wir im Vorgespräch auch gesprochen. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Tagen ganz oft gesehen. Ja. Wir haben einen gemeinsamen Freund, den Ali Malocci, der hat uns connected sozusagen. Und ich finde deine Geschichte einfach so spannend. Und ja, freue mich sehr, wenn wir deinen Weg auch hier unseren Hörern und Hörerinnen einfach einmal erzählen. Du bist ursprünglich Doktor der Molekularbiologie und Genau. Hast dann einen richtig spannenden Weg hingelegt. Also nicht so diesen klassischen Karriereweg, sondern du hast die immer wieder neu erfunden und sozusagen dann zu dir gefunden und ja, lebst jetzt deine Purpose. Nimm uns ein bisschen mit auf deine Reise.
Ja, gerne, sehr gerne. Wo starten wir? Vielleicht gleich beim Molekularbiologen. Mhm. Ich habe vorher sehr viele verschiedene Schulen ausprobiert und dann war eigentlich der, wenn ich zurückdenke, der wichtigste Punkt, glaube ich, wie ich so 19 war, war ich Zivildiener und war Rettungsfahrer in Ternitz, in meiner Heimatstadt. Und was da passiert ist, war folgendes, wir sind zu einem Einsatz gekommen und da war eine ältere Frau, die war schon bewusstlos und wir haben sie eingepackt. Gesagt, ich war Zivildiener und sind gefahren und ich bin hinten mit ihr gestanden und habe die Hand gehalten. Und in dem Moment habe ich gewusst, sie ist verstorben. Mhm. Okay. Ich habe noch nie irgendwie einen Sterbenden gesehen oder gefühlt. Und für mich war aber klar, okay, das war es jetzt da, für diese arme Frau. Und ich war da ja zutiefst irgendwie traurig auch danach. Und was es aber mit mir gemacht hat, ist so der Gedanke, wie funktioniert unser Körper eigentlich? Ich stecke in diesem Körper jetzt irgendwie 19 Jahre, aber wie funktioniert das? Und das war eigentlich so der Eingang für mich zu sagen, okay, wenn ich das wissen möchte, dann studiere ich jetzt Molekularbiologie. Das war so die Geschichte dahinter. Und das Studium war eigentlich super spannend. Insgesamt 9,5 Jahre. Das waren fünf Jahre lang das Studium. Und dann habe ich noch ein PhD, ein Doktorat angehängt. Das hat nochmal 4,5 Jahre gedauert. Ja. Und was ich da aber dann gemerkt habe, ist, das ist nicht, wo mich mein Herz hinzieht. Wie gesagt, das Studium war super. Das Studium ist aber immer anders, als dann zu arbeiten. Und ich bin dann auch nach Amerika zu einem prestigeträchtigen Institut gekommen, habe dort mal 2 Monate mitgearbeitet und habe gesehen, wie wird eigentlich Spitzenforschung, wie funktioniert das. Und im Grunde genommen funktioniert es so, dass du, vielleicht jetzt übertrieben gesagt, alleine irgendwo im Keller stehst für 70 bis 80 Stunden.
Okay.
So, das ist so die typische Grundlagenforschung, die man so macht, so wie ich es mitbekommen habe. Und es ist halt sehr viel Konkurrenzkampf. Wer ist schneller? Das ist immer so ein Rennen. Wer publiziert zuerst etwas? Wer gewinnt sozusagen den Artikel in einem guten Magazin oder in einem guten Journal? Und für mich, das hat sich irgendwie nicht stimmig angehört. Und ich habe dann begonnen zu fühlen in meinem Körper, dass das nicht das ist. Und das war wirklich so, wie wenn da so ein Stein irgendwie im Magen liegt.
Ja.
Du kennst das vielleicht.
Ja.
Und das hat sich immer vermehrt oder es ist immer stärker geworden. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt 9 Jahre studiert. Alle meine Kollegen, die waren auch nicht wirklich glücklich oder viele davon, aber die haben halt gesagt, na, das war jetzt mein Weg und den gehe ich jetzt, aber was soll ich jetzt da machen?
Ja.
Und für mich war es so, na, da muss noch irgendwie mehr geben. Und da war eben diese eine Erleuchtung, die ich da hatte auf dem Rad. Ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren in die Arbeit, das war circa so 25 Minuten. Und eines Tages fahre ich mit dem Fahrrad wieder und plötzlich höre ich so eine Stimme in mir, die sagt, warum bist du nicht Konzertfotograf? Und für mich war das, what? Konzertfotograf? Ich habe noch nie etwas von Konzertfotografie gehört. Früher, ich habe mal mit 13, habe ich so lange Haare gehabt, habe ich in einer Death-Metal-Band gespielt. Also Musik war immer etwas, yeah, wo ich irgendwie Leidenschaft gesehen habe. Bin viel auf Konzerte gegangen. Und damals war ich so um die 30, wie das passiert ist. Und da habe ich die erste Digitalkamera mir gekauft gehabt, kurz vor kurzem. Damals noch in Hongkong, weil es billiger war, auf einer meiner Reisen. Und habe begonnen, so Blumen zu fotografieren. Und ich habe aber nicht gewusst, was ich damit machen soll. Und dann bin ich da auf diesem Rad und habe diese Stimme, warum bist du nicht Konzertfotograf? Und für mich war so, no idea, was ist das? Und bin dann in die Arbeit gefahren und das Erste, was war, ich habe gegoogelt, das war so, ja, 2010 herum, Concert Photography habe ich eingegeben auf Englisch und plötzlich habe ich gesehen, es gibt manche Leute, die fotografieren ihre Stars und machen ein Leben daraus oder verdienen ein Leben davon. Ne? Und für mich war das so, okay, es wird einen tieferen Sinn haben und ich mache das einfach. Ja. Und so, das war so diese Transformation einmal oder dieser Anfang.
Du hast es ja auch letzte Woche beim Ali erzählt, dort bei dem Event, wo wir waren. Und was haben deine Eltern gesagt, wie du gesagt hast, so nach 9 Jahren Studium, dass du sagst, ich werde jetzt Konzertfotograf?
Ja, also ich bin immens dankbar für meine Eltern, dass die immer so offen waren. Mhm. Ich war auch der Erste und Einzige, der jemals studiert hat von der ganzen Familie. Und für meine Mutter war das natürlich, wow, Studium überhaupt und dann einen Doktor auch noch einmal. Und in Österreich kennt man das, wenn man einen Doktor hat, dann ist man halt gleich, vor allem als Mediziner, als Biologe vielleicht nicht so, aber als Mediziner ist man halt gleich der Übermensch oder gottähnlich. Und das war natürlich für die dann auch so, ja, ist das wirklich das? Weil Forschung hat mir ja jeder gesagt, von außen ist ja das die Zukunft.
Yeah.
Und spannenderweise sind es ja immer Leute, die dir das sagen, die jetzt da vielleicht gar nicht so damit zu tun haben, sondern die halt ihre Perspektive drauf haben und sagen, hey, du kannst das ja nicht jetzt da hinschmeißen, weil das ist die Zukunft. Und wenn man aber selber drin ist, weiß man, dass es vielleicht anders läuft. Dahingehend waren die super offen und haben gesagt, ja, wenn das ist, was du machen möchtest. Und ich glaube, dadurch, dass ich so erzogen wurde, dass meine Eltern mir immer die Freiheit gegeben haben, was ich machen möchte, sei es jetzt, dass ich der Einzige war von meiner ganzen Clique mit langen Haaren, dass ich Gitarre gespielt habe, dass ich ein anderes Moped gehabt habe, die anderen haben alle Vespas gehabt und Parker, also ich habe so einen Gartschupfer gehabt. Also ich war immer irgendwie anders, aber nicht aufgrund dessen, weil ich anders sein wollte, sondern weil mich da irgendwas Inneres dorthin geführt hat. Mhm. Und sozusagen war es von meinen Eltern jetzt kein Thema. Was man aber natürlich gespürt hat, wenn man so einen radikalen Switch macht, die Kollegen, mein früherer Chef, das ist halt, das kannst du nicht machen.
Ja.
Du hast das 9 Jahre studiert, dir steht alles offen. Ich habe da noch ein Stipendium gehabt, ein prestigeträchtiges. Das heißt, es wäre ja alles offen gestanden für mich, diese Karriere. Und dann sagst du, Dankeschön für das Zertifikat. Ich nehme jetzt meine Kamera und gehe halt in kleinen Clubs und fotografiere halt Bands.
Ja. Also du hast einen radikalen Switch gemacht. Und das eine ist ja, dass man sagt, okay, gut, ich werde jetzt Konzertfotograf. Das andere ist, dass man das erfolgreich macht. Also wie ging es dann weiter? Vom Impuls, von der Entscheidung, dass du jetzt in kleinen Clubs startest. Aber was ist daraus geworden?
Voll. Also was auch spannend war, auch hier hat es Gegenwind in dem Sinn gegeben, weil viele Fotografen dann plötzlich gesagt haben, na, Musikfotografie, mit dem kannst du nicht leben. Mhm. Weil ich habe das schon probiert und das geht nicht. Und auch da war eigentlich vom Umstieg, wo Leute schon gesagt haben, das kannst du nicht machen, in die nächste Industrie sozusagen, in Fotografie, wo wieder welche Leute waren und gesagt haben, na, das funktioniert nicht, das geht gar nicht, habe ich begonnen, in so kleinen Clubs zu fotografieren, in Wien, Chelsea, B72.
Darf ich dich kurz vorher kurz unterbrechen und fragen, Wie bist du mit dem umgegangen, wenn dir immer wieder Leute sagen, nein, das geht gar nicht, das funktioniert nicht? Also wie war da trotzdem deine innere Einstellung? War das so trotzdem dieser Ruf, den du einfach gefühlt hast? Oder wie bist du mit dem umgegangen?
Das ist eine spannende Frage. Und wenn ich zurückreflektiere, war es für mich immer, ich bin dieser inneren Stimme oder diesem Gefühl oder dieser Intuition oder meiner Seele, was auch immer, gefolgt. Ja. Und für mich war das immer so, wenn ich das spüre oder höre, dann ist das Top-Priorität.
Ja.
Und klar gibt es dann darunter Meinungen oder Äußerungen oder Perspektiven. Aber für mich war das so in Stein gehauen. Zu dem Moment, in diesem Zeitpunkt, ist es das.
Die Inner Voice hat gesprochen. Genau. Okay, also zurück zu den Clubs.
Genau, also bin ich da halt dann in diesen kleinen Clubs gegangen und habe halt von null auf gelernt, wie das funktioniert. Nur kurz, wenn du große Bands fotografierst oder auf größeren Bühnen, hat man immer so diese 3-Songs-Regel. Das heißt, erstens mal braucht man einen Fotopass, dass man da überhaupt reinkommt. Das heißt, das war die erste Hürde. Dann steht man in diesem Fotograben, das ist zwischen Bühne und dem Zaun sozusagen vor der ersten Reihe, wo die Securities drinnen sind, darf 3 Lieder fotografieren ohne Blitz. Und das macht es als Fotograf ziemlich schwierig, weil einfach zu wenig Licht ist und man kann nichts bestimmen. Und ja, und dann habe ich mich darauf gearbeitet und plötzlich bin ich mit Bands wie Fatboy Slim auf der Bühne gestanden, plötzlich habe ich mit Prodigy direkt zusammengearbeitet und über die Jahre hinweg bin ich für Instagram nach Frankreich geflogen, ich bin nach Saudi-Arabien geflogen.
Du hast Asche in der Wüste fotografiert.
Und Saudi-Arabien bin ich 5-mal hintereinander geflogen, also es waren alles crazy Sachen. Und
also vom unter Anführungszeichen kleinen Konzertfotografen hast du die dann trotzdem raufgearbeitet zu Bands wie Prodigy, du hast Asche in der Wüste fotografiert, warst in der ganzen Welt unterwegs und hast das verwirklicht.
Ja, und das Ganze aus Wien, das ist ja das Verrückte. Weil wenn du sagst, ja, ich lebe in New York oder Los Angeles, wo halt die anderen waren, die das gemacht haben, dann dort sind die Bands, da ist alles. Und in Wien war so, ja, ich sitze halt da in meinem Schlafzimmer und mach das halt.
Ja. Wie kann man sich das so vorstellen, dein Leben dann so als Rockstar-Fotograf? Wie war das? War das sehr aufregend wahrscheinlich? Weil ganz anders vom Keller, wo man 70, 80 Stunden bei der Forschung steht. Wie hat sich dein Leben dann verändert?
Es waren schon sehr, sehr spannende Momente dabei. Ich habe zum Beispiel mit einer Band fotografiert, die hat Vintage Trouble geheißen. Die war die Vorband von AC/DC. Und AC/DC hat das größte Open-Air-Konzert in Österreich gegeben, am Salzburgring, vor 120.000 Leuten. Und die Band hat dann gesagt, ja, komm mit auf die Bühne und mach Fotos. Und dann stehst du plötzlich auf der Bühne, musst irgendwie performen, hast 30 Minuten Zeit, die Zeit verfliegt, das hat sich angefühlt wie 2 Minuten.
Yeah.
Und du siehst nur dieses Menschenmeer an Leuten. Und das war ziemlich cool, finde ich. Oder ich bin halt mit auf Tour gegangen mit manchen Bands, wo du dann im Doppeldeckerbus mitfährst. Und auch da sieht man natürlich, nach außen wirkt das alles sehr glamourös und dieses Rockstar-Leben. Wenn man da mal eintaucht, merkt man, da ist sehr viel Routine, da ist sehr viel harte Arbeit dahinter. Das ist nicht nur, okay, ich spiele halt auf der Bühne und das war's.
Ja.
Und
du hast ja dann ein weiteres Business entwickelt. Du hast dann Online-Kurse entwickelt für Fotografen. Genau. Oder direkt für Konzertfotografen?
Genau, also das war dann der nächste Schritt oder die nächste Transformation für mich, weil ich bin dann Vater geworden. Ich habe jetzt da 2 Kinder, die Mia ist mittlerweile 9, der Noah wird jetzt der 7. Und wie die Mia auf die Welt gekommen ist, 2016, dachte ich mir, es ist zwar nett, da in diesen ganzen Clubs am Abend herumzustehen und zu fotografieren, aber ich möchte auch gern zu Hause sein bei meinen Kindern. Und da hat mir ein Freund, ich kann mich noch erinnern, hat mir eine CD gegeben, ein Audio-CD, The 4-Hour Workweek oder die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, was du vielleicht kennst, wo es darum geht, wie kann man da sozusagen die Arbeitszeit unabhängig vom Geldverdienen einsetzen und da geht es darum, sein Online-Business zu bauen. Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn der Tim das kann, dann kann ich das auch und habe natürlich keine Ahnung gehabt, weder wie man jetzt eine Homepage baut, noch wie man einen Blog schreibt oder was ich überhaupt verkaufen möchte. Und habe dann begonnen, auch in Eigenregie da irgendwie das zusammenzubauen, dass ich eine Seite habe mit dem klingenden Namen howtobecomearockstarphotographer.com, hat das geheißen, und habe begonnen, da Artikel zu schreiben, einen Blogartikel über meine Reise. Und das Das, was mir halt in die Hände gespielt hat, war wirklich, es hat zwar viele Leute gegeben, die weltweit Konzerte fotografieren, aber es hat sehr wenige, vielleicht eine Handvoll gegeben, die drüber geschrieben haben, wie man sowas macht.
Okay.
Und so eher so ein Teacher oder Lehrer oder ein Mentor. Und ich habe dann begonnen, das zu schreiben. Plötzlich habe ich gesehen, oh wow, es ist auch nirgends in den Magazinen präsent. Und plötzlich war ich in riesigen Online-Fotografie-Magazinen, die halt eine Million Subscriber-Liste haben und solche Sachen. Dann ist das ein bisschen so viral ergangen. Dann habe ich ein E-Book geschrieben, dann habe ich einen Videokurs gemacht. Und so habe ich eigentlich, auch ohne es zu wissen, aus meinem Schlafzimmer im 5. Bezirk damals noch, mit der Mia neben mir, eine der weltweit größten Konzertfotografie-Communities aufgebaut. Komplett crazy eigentlich. Hab mir gedacht, ich muss auf Instagram sein, war das Hashtag. Und How to Become a Rockstar Photographer war einfach zu lang und habe das dann abgekürzt in ein unaussprechliches Wort, nämlich HTBIAP. Und das hat mittlerweile um die, ich weiß nicht, 600.000 oder 700.000 Fotos einfach, weil diese Community so groß ist.
Geil, ja.
Und das war dann so gesehen, das habe ich dann so 12 Jahre lang gemacht. Konzerte fotografiert,
das erfolgreiches Online-Business auch aufgebaut, wo du einfach auch ein bisschen zeitunabhängiger warst und mehr für deine Family da sein konntest.
Genau, das habe ich alles von zu Hause gemacht. Dann habe ich einen Podcast auch gestartet, 100 Episoden, der Traum, 100 Episoden zu machen von den weltweit besten Konzertfotografen. Und auch hier, du kennst es ja mit deinem Format, plötzlich öffnen sich Türen, plötzlich hast du Gäste, wo du normal nie hinkommen würdest.
Ja.
Und ich habe dann, also von der Fotografie-Szene habe ich Leute gehabt, die Aerosmith fotografieren, Guns N' Roses Fotografin, Coldplay Fotografin, also wirklich die Top Leaders. Und für mich war das so, ich möchte das machen, weil ich lernen möchte. Und das war eigentlich so mein Eigensinn dahinter, ich möchte lernen von den Besten. Und wenn ich das aber dann noch jemand geben kann, und die können lernen, super. Und das ist auch wie eine Rakete gestartet, weil dann plötzlich alle Konzertfotografen diesen Podcast gehört haben.
Sehr cool, über das haben wir ja vor kurzem gesprochen, dass es ja sehr cool ist, wenn man einen Podcast hat, weil die Gäste ja total interessant sind, auch für die Zuhörer natürlich.
Genau.
Aber dass das ja für einen selber als Podcast-Host, so wie es bei mir auch ist, meine Gäste, das sind immer Gäste, die ich einlade, die ich einfach richtig cool finde. Und wenn ich jetzt mit dir hier sitze und dieses Gespräch führe, dann lerne ich genauso von dir und das freut mich sehr.
Genau, na danke. Und das Verrückte ist ja, ich habe das Ziel dieses Podcasts oder mein Traum war, warum ich den überhaupt gestartet habe. Ich habe gesagt, ich will 100 Podcast-Episoden machen und dann schreibe ich ein Buch drüber.
Ja.
Und das Buch ist aber nie spruchreif geworden. Ich habe dann die 100 Episoden aufgenommen und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich diesen ganzen Content irre. Das waren 60 bis 90 Minuten Interviews mit den Besten der Besten. Und jetzt mache ich das Buch und dann habe ich mal gedacht, ich fange jetzt an und ich war aber immer so, ah, das ist so viel Arbeit und wie mache ich das jetzt? Und das war so 2016, da hat es noch keine KI und gar nichts gegeben. Und ich habe mir gedacht, na, ich weiß nicht und das ist dann irgendwie so versagt. Und gestern war es, komme ich aus meiner Meditation in der Früh raus, weil ich immer meditiere und irgendwie spüre ich wieder oder höre das, mach das Buch jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist die Zeit, dieses Buch zu machen. Und ich habe meine alte Festplatte rausgesucht und habe gesehen, wow, ich habe alle Transkripte, das habe ich damals schon gemacht. Und jetzt habe ich eigentlich die ganzen Transkripte. Es gibt KI, die mich dabei unterstützt, das ganze Buch zusammenzustellen. Und jetzt bin ich total Feuer und Flamme, habe schon den Leuten wieder geschrieben, gesagt, hey, jetzt ist es endlich soweit, nach 8 Jahren kommt das Buch. Und meine Idee ist jetzt einfach in 7 Tagen das Buch fertig zu schreiben und das der Konzertfotografie-Community zu geben, weil ich bin dann immer aktiv. Aber ich glaube, das ist etwas, das gibt's in der Form nicht und das spüre ich gerade, das möchte ich gern.
Sehr geil.
So, in die Welt bringen.
Sehr geil. Also vom Doktor der Molekularbiologie zum Rockstar-Fotograf, zum erfolgreichen Online-Business-Inhaber und jemanden, der eine riesige Community aufbaut. Und dann hast du wieder einen Switch gemacht, weil heute machst du, auch wenn du jetzt das Buch machst, aber machst du wieder was komplett anderes.
Genau.
Wie war der nächste Shift?
Der nächste Shift war, sagen wir mal, nicht ganz unfreiwillig, aber ich war dankbar dafür, weil Covid ist gekommen und der Lockdown. Und plötzlich war diese Musikindustrie tot. Und was ich damals noch nicht gewusst habe, die war tot für die nächsten 2 oder 3 Jahre. Und ich habe mir noch gedacht, wie der Lockdown gekommen ist, ach, bin ich froh, ich bin so klug, ich habe diesen Online-Kurs, wie man Konzertfotografiert, das wird sich trotzdem weiter verkaufen. bis ich den Tag später dann draufgekommen bin, es gibt keine Konzerte und es interessiert keinen. Ja. Und es war dann so, okay, das wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Mhm. Und wo ich mir schon immer so die Gedanken gemacht habe, in den letzten Jahren dieses Business war, irgendwas möchte ich tiefergreifendes machen. Es war super, da diese Rockstars zu fotografieren und irgendwie anderen zu zeigen, wie man fotografiert. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das war immer noch so an der Oberfläche.
Ja.
Und Covid hat mir sozusagen geholfen, so ein bisschen einen Arschtritt zu geben und zu sagen, hey, wann dann jetzt? Aber jetzt funktioniert es nicht mehr und du kannst ja jetzt 3 Jahre durchstruggeln und irgendwie schauen und irgendwie funktioniert es vielleicht wieder.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich würde das gern loslassen. Mhm. Und ich habe mich aber vorher nicht getraut, das loszulassen, was gelaufen ist. Und dann ist eben die Situation gekommen, wo Covid war und dann war es so, okay, that's the cut, das ist der Cut, jetzt mache ich was anderes. Und auch hier wieder war ich mir nicht ganz sicher, was ich mache. Und ich habe, kann mich erinnern, 1,5 Jahre lang irgendwie so gestruggelt, was mache ich, was möchte ich machen, wie geht's weiter. Und auch hier habe ich dann wieder einen Podcast begonnen zum Thema so Dadpreneurship, das war halt 2020, mhm. weil ich mir gedacht habe, hey, wenn ich ein Dad bin und ich habe auch mein eigenes Business, dann kann ich solchen Leuten oder solchen Menschen helfen. Und habe auch einen Podcast begonnen, habe 9 Folgen aufgenommen gehabt und einen Tag vorher, bevor ich das releasen wollte, habe ich das Gefühl gehabt, das ist es nicht.
Ja.
Und habe gesagt, na, ich lasse bleiben, das passt nicht. Und ich habe dann wieder von einem Freund interessanterweise ein Buch geschenkt bekommen, das hat sich Coactive Coaching genannt. Und das ist so eine Strömung aus Amerika. Die haben mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren, ich schaue halt einfach einmal. Und da hat es einen Kurs gegeben dazu, einen Online-Kurs, ein Wochenende lang. Und ich habe mir gedacht, gut, dann mache ich das halt. Ich weiß eh nicht, was ich machen soll. Und gehe in den Kurs rein und die erste Frage, die so war, was ist dein Traum? Dann habe ich mir gedacht, wow, wenn das die erste Frage ist, was kommt da? Und dieses ganze Wochenende hat mein komplettes Leben verändert dahingehend, dass mir so viele Dinge bewusst geworden sind, was ich eigentlich wirklich möchte im Leben. Und was es auch gemacht hat, glaube ich, es hat mich irgendwie mit meinem Inneren wieder verbunden.
Ja.
Weil vor allem als Wissenschaftler, vor allem als Rockstar-Fotograf, also viel um diesen Status geht und irgendwie nach außen, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin da irgendwo so abgeschnitten von da. Ich war zwar sehr analytisch, es hat alles irgendwie seine Ordnung haben müssen, es hat irgendwie die Welt schwarz und weiß gegeben, aber nichts dazwischen. Und durch dieses Wochenende ist irgendetwas aufgegangen in mir, wenn man dachte, hey, es gibt noch so viel mehr. Und das Beispiel nur, also ich habe Spiritualität, rein das Wort oder spirituell, das habe ich nie in den Mund genommen.
Das passt ja gar nicht
mit. Nein, weil das war so, oder? Nein, das ist Religion und mit kann ich gar nichts und das ist nichts. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt bin ich ein hochspiritueller Mensch geworden. Mhm. Und da hat halt irgendwie so diese Tür, oder ja, so die Tür ist so aufgegangen in ein anderes Universum, wo ich reinblicken durfte. Und das war dann der Startpunkt, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist es, was ich machen möchte. Und mittlerweile habe ich die größte Erfüllung, wenn ich tiefe Konversationen mit Menschen halten kann und sie unterstützen, da ihren Weg zu finden und auch das Leben zu leben, was sie wirklich gern hätten und nicht nur, was ihnen oft von außen auferlegt wird.
Das heißt, was machst du jetzt?
Rein grundsätzlich arbeite ich mit, wie gesagt, mit Menschen. Interessanterweise sind es halt hauptsächlich Entrepreneurs oder Leaders, Leute, die halt diesen inneren Drive verspüren, die wissen, da gibt es eine Vision, da möchte ich hin. Mhm. Und was ich aber ganz oft sehe, ist, dass hauptsächlich diese Leute sehr getrieben sind von diesem, ich muss jetzt da mehr und ich muss noch schneller und eher aus dieser Angst kommen und aus diesem Frust, dass etwas nicht funktioniert, als von einer inneren Ruhe.
Ja.
Und das ist, was ich für mich selber auch erleben durfte oder erfahren durfte. Früher war das immer so, es hat ja alles so, da muss man durch und noch schneller und noch mehr. Und
massiv Action.
Ja, Action. Und das Doing, das ist wichtig, das Tun, weil sonst kommen wir nicht weiter.
Ja.
Aber ich bin drauf gekommen, es gibt noch eine andere Ebene, nämlich das Sein. Mhm. Und wenn du aus dieser Energie rauskommst und dich wieder mit deinem Körper verbindest und eher so diese Fragen stellst, wer bin ich eigentlich und was ist es wirklich, was ich möchte, dann fallen so diese ganzen Schalen, kommt man vorab, so wie eine Zwiebelschale, wo du sagst, ja, ich definiere mich als jetzt, ich habe diesen Titel oder ich definiere mich durch meinen Job oder ich definiere mich durch meinen Namen. Und wenn du das alles wegschälst, dann siehst du oder dann kommst du zu einem Kern, wer du wirklich bist. Und ich glaube, aus dieser Energie heraus ist sehr viel möglich und auch anders möglich, als jetzt dieses, ah, ich muss jetzt unbedingt und schneller weiter. Und man sieht ja eh was rauskommt, wenn jemand sagt, er fühlt sich so wie auf einer Achterbahn für die letzten 10 Jahre ohne Stoppknopf, dann ist das eine andere Art, in der Welt zu wirken, als wenn du sagst, ich bin ausgeglichen und ich achieve aber trotzdem all diese Sachen, die ich möchte.
Ja, der Tony Robbins sagt immer, Success without fulfillment is the ultimate failure. Also dieses, du bist zwar voll erfolgreich, aber null erfüllt ist das ultimative Scheitern. Ja? Weil so viele hustlen ja, wollen erfolgreich sein und haben Angst zu scheitern. Aber er sagt, wenn du dann unter Anführungszeichen ankommst und so gefühlt, hat ja jeder andere Definition von erfolgreich, aber so diese Ziele erreichst und diesen Erfolg hast, aber du bist vielleicht komplett überfordert, frustriert und so weiter, dann ist das eigentlich das ultimative Scheitern. Also lass uns sprechen über Achieving from Inner Peace. Ich habe ja anmoderiert sozusagen, wie können wir unsere Ziele, Träume erreichen aus einer Entspanntheit heraus, aus einer positiven Energie heraus. Matthias, erzähl uns, wie geht das?
Das ist die 100er-Frage oder die 1000er-Frage. Genau. Ich kann gerne meine Perspektive dazu sharen oder teilen. Ich glaube, das Ganze hat bei mir begonnen. Ich habe einen Workshop gemacht, 3-Tages-Workshop von der University of Santa Monica. Und die nennen das Spiritual Psychology, also spirituelle Psychologie. Und die haben so ein Modell, und das finde ich recht passend. Also die sagen, es gibt, kannst du dir vorstellen, es gibt irgendwie eine Ziellinie oder Goal Line auf Englisch, so eine waagrechte Linie, dass du es aufzeichnest. Und die hat eine Polarität, die hat halt Minus und Plus. Und die meisten Menschen bewegen sich auf dieser Ziellinie, weil da geht es darum, ich möchte jetzt da mehr Geld verdienen, ich möchte mehr Status haben, ich möchte ein besseres Auto, also bessere Wohnung, also auch immer ein besseres Haus. Und du versuchst halt immer mehr zu haben. Ja. Wenn du weniger hast, dann fühlst du dich nicht gut. Das kennen wir auch alle. Zu wenig Geld, ich möchte das, ich möchte das. Und du versuchst einfach immer mehr zu kriegen. Und so wie du gerade gesagt hast, oft ist es aber so, dass dieses mehr bekommen, oh, ich habe jetzt ein neues Auto, dann fühlt man sich zwar erfüllt, vielleicht für kurze Zeit, und dann ist, oh, aber der Nachbar, der Größere ist, ich brauche das. Und das ist immer so ein, ich vergleiche es immer mit so einem, der Esel, der irgendwie dieser Karotte nachläuft. Genau. Und ab und zu kannst du halt abbeißen, aber dann war es auch wieder sehr flüchtig. Ja. Und wenn du dich nur auf dieser Ebene, sage ich mal, begibst und nur immer diesen, sei es etwas Materialistisches oder Status- oder Ego-mäßiges nacheiferst, dann sind die Chancen halt sehr gering, dass das erfüllend ist, auf lange, lange Sicht. Und das ist, was auch Tony Robbins in diesem Spruch auch gut sagt oder beschreibt, dass man sagt, okay, vielleicht erreiche ich all die Ziele, ich habe halt diesen Job oder ich habe jetzt das Geld oder was auch immer es ist, aber ich fühle mich eigentlich nicht erfüllt. Und auch das kennt man ja, wenn man mit Menschen redet, die halt vielleicht viel Geld haben, die haben noch am meisten Angst, das Geld wieder zu verlieren. Also erfüllt sind da die wenigsten. Ja. Also das ist jetzt nicht das ultimative Ziel wahrscheinlich für viele. Und es gibt eben eine zweite Ebene, und die sprechen von der sogenannten Soul Line oder Seelenlinie, die ist halt so senkrecht drauf, kann man sich das vorstellen. Und da geht es eher so darum, wer bin ich? Da geht es nicht um das Tun, sondern um das Sein und um deine Identität. Wer bin ich? Was mache ich eigentlich auf der Welt und was erfüllt mich? Und ich glaube, wenn man beides in Einklang bringt, dann hat man gute Chancen, dass so ein erfülltes Leben auch aus innerem Frieden zu leben. Wenn man natürlich nur in diesem Sein ist, das ist für mich immer so, der Guru, der in Indien in der Höhle sitzt und meditiert 30 Jahre lang ohne zu essen, das ist ja sozusagen das Being oder das Sein. Und wenn du nur achievst, ohne jetzt oder performst, ohne jetzt Erfüllung zu haben, dann brennst du halt auch aus.
Ja.
Und ich glaube, das zeigt es recht gut, wenn man da eine Balance findet von nicht nur tun, aber auch zu wissen, warum man es tut. Und was ist eigentlich das, was mich erfüllt? Dann hast du eine ganz andere Energie. Und ich habe das bei all meinen Projekten gemerkt, auch wenn die zu Beginn halt unerreichbar zu sein schienen.
Ja.
Und es war nicht einfach, aber es hat sich immer so angefühlt, wie das ist das Richtige. Und ich habe auch den Biss und ich kann auch lang dranbleiben. Weil ich glaube, wenn du es nur aus Geld oder aus Status Motivation machst, dann kannst du das zwar aufrechterhalten für gewisse Zeit, aber du wirst nie so persistent sein oder so lang anhaltend das durchziehen können, als wenn das irgendwie von innen kommt.
Kann ich von mir auch voll bestätigen, ja. Dieses, wenn das von innen kommt und wenn da einfach so eine Purpose dahinter ist, ja. und einfach so eine innere Stimme, so ein innerer Drive, so eine intrinsische Motivation, dann bist du automatisch viel ausdauernder. Oder selbst wenn einmal vielleicht ein kleiner Rückschlag kommt oder sonstiges, lässt du dich nicht gleich aus der Bahn werfen, sondern gehst wieder weiter oder probierst halt einen anderen Ansatz oder so.
Und das sieht man ja bei dir, über 300 Podcast-Episoden hast, oder? Ich meine, das musst du mal machen.
Mhm. Ja, das ist immer so, ich mache halt einfach meinen Podcast, aber ich freue mich sehr. Ich kriege das jetzt gerade immer so gespiegelt, dass das so was Besonderes ist.
Ja.
Und es stimmt eigentlich. Also es stimmt nicht nur eigentlich, sondern es stimmt wirklich. Aber wenn man einfach am Weg immer weitergeht, dann summiert sich das. Irgendwann einmal.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, das am Weg sein. Ich glaube, viele Leute, die ich sehe, die sehen halt so dieses Ziel oder die haben das Ziel, die sehen den Berg und die erstarren vor Angst, dort jemals anzukommen. Und was ich gelernt habe, ist, für mich ist eher diese Reise ist der Weg, wie man auch sagt.
Voll.
Weil da passiert eigentlich die ganze Magie. Und sei es jetzt da beim Podcast, wo, okay, hat sich gut angefühlt, wie ich 100 Episoden gehabt habe, aber das Learning und die Magie ist dazwischen in den Konversationen entstanden.
Ja.
Und das ist auch immer etwas, was ich den Leuten mitgeben möchte. Startet klein und geht Schritt für Schritt.
Mhm.
Und wie du sagst, man startet vielleicht mit einem Podcast, macht ein, zwei Folgen. Bei mir war es dann so, dass nach der fünften Folge immer dachte, das ist nichts. Dann habe ich mir aber irgendwie Hilfe gesucht, weil man dachte, dieses Auslagern, diese ganze Post-Production, das mag ich nicht machen, das soll wir machen. Und so bin ich Schritt für Schritt weitergegangen.
Ja.
Und so gehst du auch weiter und jetzt bist du über 300.
Und das Ding ist ja, es geht ja auch darum, und das ist für mich halt so hauptsächlich der Grund, es geht darum, wer wirst du auf diesem Weg? Ja, diese Identität, die sich ja dann immer weiter verändert, formt, das ist ja das Coole. Und das ist das, was ich halt bei vielen beobachte, die auch irgendwie unter Anführungszeichen was erreichen wollen oder zum Beispiel ihr eigenes Business haben wollen, sehr oft vielleicht eher aus dem Gedanken, um etwas zu haben. Ja, also quasi sehr oft begegnet mir auch dieses Thema, ich will wer sein, aber niemand werden.
Mhm.
Ja, so dieses es schon haben wollen.
Ja.
Und das Ding ist aber, weißt du auch redest von dieser Ausdauer, die wir halt auch brauchen am Weg. Es geht darum, wer werde ich auf diesem Weg? Und dann bekomme ich das irgendwann einmal.
Ja.
Kannst du uns einfach einmal für alle, die zuhören, aus deiner Sicht 3 Schritte mitgeben, wie man ein bisschen mehr in diese entspannte Haltung kommt oder in dieses entspannt seine Ziele erreichen? Was würdest du sagen, was wären die 3 wichtigsten Punkte?
Ja, sprechen wir mal vielleicht über das Praktische und dann auch so ein bisschen das Mentale dahinter. Also etwas, was mir sehr geholfen hat, ist, um praktisch zu bleiben, ist Meditieren.
Ja.
Also ich habe mich da sehr viel damit beschäftigt und ich habe jetzt eine Routine, wo ich jeden Tag 20 Minuten in der Früh meditiere. Und auch gestern hat man das wieder gesehen mit diesem, warum kommt gerade der Gedanke beim Meditieren von, ich soll jetzt das Buch schreiben nach 8 Jahren.
Mhm.
Das hätte ich so nicht gehabt im Alltag. Und da merke ich schon, das ist so meine Zeit für mich, wo ich einfach runterkomme, wo ich mein Unterbewusstsein anzapfe, wo einfach Ideen entstehen und Gedanken kommen und Gefühle kommen, die ich sonst nicht erreichen würde. Und auch da höre ich sehr viele Leute, die sagen, ja, 20 Minuten, 10 Minuten, die Zeit habe ich nicht, weil jeder natürlich so busy ist. Schaffe ich auch nicht. Ich schaffe es nur, wenn ich das Ganze, diese Routine mache, bevor meine Kinder und meine Frau aufsteht. Also das ist ein guter Tipp, wenn man sagt, man möchte irgend so etwas machen, und sei es Atemübungen, meditieren, ja, ist alles gut. Das zu machen zu einer fixen Zeit, wo es am besten jeden Tag funktioniert. Und für mich funktioniert das nur, wenn die noch schlafen. Also Meditation ist etwas für mich, was grundlegend etwas ist.
Weil du auch mit der Energie nicht mehr im Außen bist und nicht mehr nur rein im Kopf, sondern du hast dann Check-in in deine gesamte innere Welt und bist wieder reconnected mit dir.
Genau. Und das hat man halt normal nicht.
Ja.
Weil wenn man sich denkt, so das tägliche Leben, man strudelt dahin, die Zeit vergeht, es ist immer was zu tun.
Mhm.
Und du kommst eigentlich nie in diese Energie, wenn du es dir nicht selber gönnst.
Genau. Also es ist eine Entscheidung für dich, für deine Auszeit. Genau. Okay.
Genau. Nummer eins.
Ja.
Nummer zwei, eher so mental gesehen, für mich, was mir total geholfen hat, und das ist ein sehr unangenehmer Schritt für viele, ist, dass man 100% Verantwortung für sein Leben übernimmt. Mhm. Und ich habe das auch von meinen Mentoren erfahren oder lernen dürfen. Wenn du sozusagen aus dieser Opferrolle rauskommst und sagst, ah, mir passiert alles und vielleicht habe ich halt Glück und dann passiert etwas Besseres, es ist immer so eine abwartende, passive Haltung. Oder man hat halt Affirmationen und okay, das wird schon stattfinden, das wird schon kommen, ich werde das schon erreichen und du wartest halt einfach. Mhm. Das funktioniert halt leider nicht oder sehr selten. Und wenn du aber 100% Verantwortung für dein Leben übernimmst, heißt das, alles, was passiert, passiert auf einer neutralen Basis und ich kann nicht die Schuld jemand anderen hinschieben. Und ganz oft, und ich habe das, ich sage immer, meine Kinder sind meine größten Lehrer, weil das Erste, was man natürlich macht, ist, wenn man zornig wird, du bist schuld, warum machst du mich so zornig, wieso benimmst du dich nicht und so weiter. Bis ich draufgekommen bin, vielleicht hat sie gar nicht mit den Kindern zu tun, sondern sie spiegeln halt einfach etwas, was mich triggert.
Yeah.
Und das ist eigentlich meine Arbeit. Und ich höre ganz oft von Eltern, wo es einfach nur darum geht, ja, das Kind ist so anstrengend und die schauen aber nie selber auf sich, weil klar, der erste Reflex ist, du bist schuld.
Yeah.
Das heißt, wenn man das einmal zulässt und da offen ist und sagt, vielleicht liegt sie nicht an den anderen. Ja, okay, es passiert etwas im Außen, das triggert mich, aber das ist jetzt meine Sache. Damit muss ich klarkommen. Das war ein Gamechanger für mich.
Kann ich genauso bestätigen. Bei mir war das auch so. Also ich war früher auch immer eher so gepolt, dass ja wegen den äußeren Umständen oder wegen vielleicht irgendwelchen Personen geht es mir so. Und dieser Change, dann wirklich 100% Eigenverantwortung zu übernehmen, hat so viel verändert. Und es ist halt auch unangenehm manchmal, wenn man sagt, okay, ich übernehme 100% die Verantwortung. Aber ich sage immer, wenn andere verantwortlich sind, dann bist du ja vom Außen abhängig und dann bist du in einer Ohnmacht. Das heißt, ohne Macht, du kannst nichts machen. Du bist immer abhängig versus du gehst in die 100% Eigenverantwortung. Natürlich gibt es äußere Einflüsse, ja, aber trotzdem ist immer nur, wie gehe ich um damit? Und wenn ich sage, okay, es liegt alles in meiner Hand, dann bin ich in einer Macht ermächtigt und dann kann ich etwas machen. Dann bin ich handlungsfähig und dann habe ich die Zügel in der Hand. Also das heißt, du hast gesagt, Schritt eins, zu dir kommen, deinen Raum, zum Beispiel meditieren, dich reconnecten. Schritt zwei, 100% Eigenverantwortung übernehmen.
Genau. Und Schritt drei, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist, Dinge machen, die außerhalb deiner Komfortzone sind. Ein Klassiker hört man immer, außerhalb der Komfortzone sein.
Ja.
Aber das habe ich auch ganz, ganz oft gespürt. Und ich habe für mich so ein Statement, ich bin jemand, der etwas tut, bevor er ready ist.
Ja.
Und das ist etwas, was mir immer geholfen hat, in Situationen reinzugehen, wo ich mir vorher nicht vorstellen hätte können, das zu machen. Mhm. Und das alleine, dieses außerhalb der Komfortzone sein, was immer für jemand bedeutet, hilft dir einfach zu sehen, oh, so schlimm ist er gar nicht.
Ja.
Und sei es jetzt, dass ich da jetzt sitze bei dir in diesem coolen Studio, das ist auch außerhalb meiner Komfortzone, weil normal sitze ich jetzt da vor meinem Computer und rede halt mit meinen Klienten und das fühlt sich sehr viel einfacher an als hier.
Aber es ist chillig, oder?
Es ist super. oder eben Dinge machen, wo man sich noch nicht bereit fühlt. Ich glaube, das ist so, für mich ist das immer so der Raketentreibstoff und ich versuche das auch meiner Tochter beizubringen. Sie hat jetzt letztes Mal zum Beispiel ein Referat in der Schule gehabt, sie ist in der vierten Volksschule und sie ist gekommen und hat gesagt, sie möchte gerne über Sea Shepherd referieren. Und Sea Shepherd ist eine Ozean-NGO, die sich halt einsetzt, um die Weltmeere zu schützen. Und einer meiner Klienten war der Direktor von Sea Shepherd Österreich und mein erster Gedanke war, ja, wir können es im Internet einfach suchen und du schreibst ein Referat oder du machst ein Interview mit ihm.
Ja.
Und sie sagt, ja, machen wir das Interview und dann haben wir das gemacht. Und auf dem Weg, wie wir hingefahren sind, nach Wiener Neustadt, da wohnte nämlich, hat sie gesagt, ach, fahr mal lieber zurück, das war ihr erstes Interview und sie ist jetzt aufgeregt und so. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, wir fahren jetzt nicht zurück, aber du wirst sehen, wenn du da durch bist sozusagen, dann wirst du dich einfach stärker fühlen. Mhm. Und dann wird einfach werden coole Sachen passieren, wenn du da durch diese Tür gehst. Und nach dem Interview hat sie gesagt, Papa, das war der beste Tag meines Lebens.
So cool.
Und das möchte ich auch den Leuten vermitteln sozusagen. Meistens ist es eine Angst vor, was wäre wenn, was könnte passieren. Und man ist ja in der Zukunft und denkt halt all diese Worst-Case-Szenarios und schlimmen Sachen. Die Frage ist, wie oft tritt das wirklich ein? Aber das hindert uns meistens,
ja,
dahin zu gehen. Und das sehe ich ganz oft bei Menschen, die sagen, ich möchte einen anderen Job, ich bin nicht glücklich in meiner Beziehung oder ich merke, dass das nächste Burnout kommt. Aber sie ändern nichts daran, weil es angenehmer ist, in dieser Komfortzone zu sein, die vielleicht nicht angenehm im Moment ist, als über den Tellerrand zu blicken und sagen, das Ungewisse, wenn ich jetzt einen Schritt mache, das ist noch, genau, das fühlt sich noch schlimmer an
für mich. Auch wenn es nicht angenehm ist, aber man ist es gewohnt. Es ist irgendwie gefühlt fürs System sicher, weil da funktionieren wir ja nur so wie früher, zu Säbelzahntigers Zeiten. Gehst auf einmal einen anderen Weg, hätte das den sicheren Tod bedeuten können, weil gehst du von der Herde vielleicht weg oder machst da mal irgendwas ganz was anderes, ist Gefahr. Und so funktionieren wir ja nach wie vor noch. Und das, was ich auch echt in meinem Leben immer wieder erlebt habe, ist dieses, hinter der Angst liegt die Freiheit. Mhm. Einfach durchgehen.
Ja.
Das ist einfach, just do it and start before you're ready, kann ich voll bestätigen.
Genau, und da gibt's ja viele Sprüche, die obstacle is the way, also das Hindernis ist eigentlich der Weg. Und so, aber es ist halt super spannend, dass, wie du sagst, diese Gewohnheit von, ja, ich weiß, wenn ich jeden Tag jetzt da zur Arbeit gehe, was mir nicht Spaß macht, aber ich weiß, dass man keinen Spaß macht und das ist sicher, das ist diese Sicherheit, als zu sagen, was ist, wenn ich jetzt da kündigen würde? Und dann kommen natürlich 100.000 Fragen wie, was ist, wenn ich keinen Job mehr kriege, wenn wir bei dem Beispiel bleiben? Oder ich habe auch oft mit Leuten zu tun, die sagen, ich merke, jetzt kommt schon das nächste Burnout, aber, und eigentlich gibt es kein Aber.
Ja.
Ich habe dann auch mal mit einer gearbeitet und die hat dann nach der Session gesagt, okay, sie sieht es ein, sie geht jetzt da irgendwie auf Bildungskarenz, glaube ich, und das hat ihr wirklich gut getan.
Ja. Du hast ja vorhin auch eben von dieser Inner Voice gesprochen, die du immer wieder sehr stark gespürt hast, und das ist ja auch in unserer Intuition. Und ich glaube, das ist auch sehr cool, oder ich sage das auch immer vielen Menschen, dass wir das ein bisschen wieder trainieren können. Mhm. Weil wenn wir da achtsamer sind, wenn wir uns selber mehr wahrnehmen, dann werden wir sehr oft bemerken, dass wenn irgendwas ist, es kommt so ein kurzer Impuls von innen raus und dann leicht verzögert schaltet sich der Kopf dazu, der dann natürlich dann alle möglichen Gründe immer sagt. Ja? Und wenn wir aber einfach lernen, zu Beginn einmal wahrzunehmen, was kommt denn da aus der Intuition raus, und dann auch registrieren, aha, und jetzt schaltet sich der Kopf dazu, der kommt dann mit allen möglichen Dingen, dann können wir uns da ein bisschen näher kommen. Wie siehst du das?
Ja, bin ich voll bei dir. Und für mich ist so ein bisschen so die Hierarchie für mich selbst, alles, was ich fühle und spüre, ist jetzt wichtiger, oder was mein Herz sagt, als was mein Kopf sagt. Mhm. Also ich habe nie Entscheidungen getroffen, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, rein logisch wäre das jetzt da, das sind die Plus, das sind die Minus, was soll ich machen? Für mich ist das immer eine innere Entscheidung. Und vielleicht ein Punkt, der ist auch wichtig, den viele nicht wissen, den ich auch erst lernen musste, ist einfach, dass wir nicht unsere Gedanken sind.
Ja.
Weil ganz oft oder immer eigentlich, du hast irgendwelche Gedanken und plötzlich bist du da drinnen verhakt und kommst doch sehr schwer raus. Und ich glaube, wenn man da bewusst ist, gelingt es einem schneller. Also wenn mir irgendwie, wenn ich emotional irgendwie in Turbulenzen komme, komme ich relativ schnell raus, wohingegen halt andere Menschen um mich herum eher länger brauchen. Und einfach nur zu wissen, dass unsere Gedanken nicht wir selbst sind, sondern wir entscheiden können, da ist wieder Freiheit drinnen. Weil du hast halt, die Gedanken kommen ständig. Und das ist ja auch vielleicht so dieser Irrglaube, wenn man jetzt da zur Ruhe kommt, wenn man meditiert oder wie man es immer nennt, muss das Ziel sein, ich muss erreichen, dass ich keine Gedanken habe. Und eigentlich geht es gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, um zu beobachten.
Du nimmst einmal wahr, was geht überhaupt ab, oder?
Genau, und es gibt eine schöne Metapher, mir gefällt das eine gut mit dem Fluss. Stell dir vor, es ist ein Fluss, ein kleiner, und es sind Blätter in dem Fluss und die fahren halt sozusagen oder schwimmen da vorbei an dir. Und du stehst halt an dem Fluss und schaust hin und nimmst alles wahr. Und was wir normalerweise machen ist, wir sehen ein Blatt bleiben dort verhaftet, wenn das der Gedanke ist, und dann gehst du halt mit und im Endeffekt bleibst du dort. Dahingegen, wenn du aber den ganzen Überblick hast und sagst, oh, das ist jetzt ein Gedanke, der sagt mir, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht schaffen, okay, dann lass du den los und schaust auf den nächsten.
Sehr coole Metapher.
Und das hat mir geholfen, einfach auch diese Freiheit zu kriegen, zu sagen, nur weil ich es mir denke, heißt das nicht, dass ich das bin.
Ja.
Weil was auch klar ist und was ich auch immer mehr sehe, wir kommen halt auf die Welt, Dalia hat es ja gut erklärt mit diesem Blatt Papier, also weißes Blatt Papier, und durch die Gesellschaft, durch die Schule, durch unsere Erziehung, werden wir zu jemandem, wo wir glauben, das ist das Beste, so dass wir funktionieren in der Gesellschaft. Und ganz oft jetzt da mit meinen Klienten, vor allem mit High-Performern oder High-Achievern und Leadern, ist es so, dass die halt noch immer Gedankenmuster haben von früher. Was heißt, okay, mit 5 Jahren hat mich unser Vater verlassen und ich wollte immer sozusagen dem was beweisen.
Ja.
Und jetzt mit 50 bist du noch immer irgendwie so, ich muss performen, ich muss meinem Vater das beweisen, unterschwellig oder halt unterbewusst, obwohl es diesen Menschen vielleicht gar nicht mehr gibt. Und das ist halt das super Spannende, dass man sagt, okay, wir wissen alles, wir sind so gescheit, aber im Endeffekt laufen wir, ich glaube, 95% auf Autopilot, wenn dir dessen bewusst ist. Und dahingehend ist es halt, finde ich halt für mich sehr befreiend zu sagen, ja, das sind alles Muster, die wir halt entwickelt haben, weil sie uns gut dann haben, aber das bin nicht ich.
Genau.
Da ist mehr dahinter.
Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Muster, du bist nicht deine Emotionen.
Deine limitierenden
Beliefs. Du darfst es
einfach. Genau. Und
genau.
Das ist aber eigentlich, was die meisten Leute steuert.
Ja.
Und das sehe ich so oft, was einfach nur darum geht. Und meistens ist, glaube ich, die Angst eben vor diesem Ungewissen. Die Angst, nicht wissen, was die Zukunft bringt.
Mhm.
Und deshalb haben wir lieber Gedanken, wie schlecht die Zukunft sein kann. Und deshalb gehen wir dann gar nicht hin und machen es nicht. Und dann sind halt Leute irgendwie stuck, sind in ihrem festgefahren irgendwie und kommen dann immer raus so leicht.
Genau. Das heißt, zu dir kommen, zur Ruhe kommen, deine Gedanken beobachten und wie so Blätter einfach vorbeifließen lassen, Fokus auf den Fluss, den Überblick, 100% Eigenverantwortung und dann haben wir das mit den Gedanken gehabt.
Genau, Gedanken und halt da außerhalb der Komfortzone.
Out of the Komfortzone, genau.
Sich trauen.
Yes, sehr cool.
Und ganz oft ist es eben wirklich so, was wir vorher gesprochen haben, so diese Identity Shift. Da geht es nicht darum, um mehr zu tun, um etwas zu erreichen, sondern sich zu fragen, wer bin ich? Und ich habe beim Ali letztes Mal auch diese Geschichte auf der Bühne erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich die kurz von einem Klienten, weil da habe ich das okay bekommen. Und das zeigt, glaube ich, sehr schön, was möglich ist, wenn man von innen diesen Shift macht. Nur ganz kurz, das war ein Klient von mir, der war in der Biotech-Branche, Sales Leader, hat die Firma, wie er dazugekommen ist, von 3% auf 20% Gewinn gesteigert mit seinem Team. Und wie wir aber gesprochen haben, hat er gesagt, er ist halt total ausbrennt, er hat Migräne, er kann 2 Wochen schon nicht mehr schlafen. Und wir sind da halt reingegangen in das Gespräch und ich habe ihm den Raum geöffnet, dass er sich mal selber mit sich selbst beschäftigen kann und seine Gedanken ordnet. Hat ganz viel mit Klarheit finden auch zu tun. Und am Ende hat er gesagt, auf die Frage, wie fühlt sich's denn an und wie siehst du dich, hat er gesagt, er fühlt sich wie ein kleiner Hund, ein Puppy. Weil eigentlich hat er jetzt die Arbeit von 3 Leuten und er muss noch mehr arbeiten. Und er weiß aber auch nicht, wie er rauskommt, weil wenn er jetzt da seinen Mund aufmacht sozusagen und für sich aufsteht, kann sein, dass sie ihn kündigen und dann braucht er aber das Geld für Alimente und was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, wer möchtest du denn sein? Und dann hat er nachgedacht und dann hat er gesagt, I want to be the dude, Bull, sage ich einmal. Und plötzlich hast du gemerkt, die Energie ist ganz anders. Plötzlich hat er gesagt, er möchte nicht dieser Papi sein, der nachläuft, das ist nicht er möchte der Stier sein, der Bull. Und dann hat er gesagt, was ist daraus möglich? Und was er dann gemacht hat, ist, er hat gesagt, okay, er weiß genau aus dieser Energie, er muss mit seinem Chef reden, so geht's nicht mehr weiter. Hat ihn konfrontiert mit all dem, was er da sozusagen am Herzen hatte. Plötzlich hat der Chef gesagt, okay, er kriegt eine Gehaltserhöhung. Das war das Erste. Und dann hat sich, der Aaron war das, der Klientenname, der Aaron hat dann gesagt, okay, was kann ich noch machen aus dieser Energie und hat sich dann für einen zweiten Job beworben. Plötzlich hat er eine Option gehabt auf den zweiten Job. Und dann hat dann sein Chef gesagt, okay, das geht auch nicht. Er gibt ihm noch mehr Geld und kriegt noch eine Promotion. Und im Endeffekt hat er innerhalb von 1,5 Jahren jetzt da 3 Gehaltserhöhungen gekriegt. Und ist jetzt da bei dem Ursprungsjob geblieben. Was ich nur damit sagen will, ist, der hat jetzt nicht mehr gearbeitet, weil hätte er mehr gearbeitet, mehr tun, um sozusagen seinem Chef zu gefallen, dann wäre er wahrscheinlich ausgebrannt.
Ja.
Das hätte er nicht lange aufrechterhalten. Jetzt ist er aber aus einer ganz anderen Energie gekommen, aus diesem Sein, aus dieser Identity-Shift.
Identity, ja.
Und sagt, okay, ich möchte das aber gar nicht sein. Und kommt plötzlich aus einer Kraft, die ganz anders ist. Und plötzlich sehen die anderen Leute, oh wow, der steht für sich ein und den dürfen wir nicht verlieren.
Mhm.
Und das macht halt, das macht mir am meisten Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die sich dann auch eben trauen, in diese Unkomfortzone zu gehen und zu sagen, ja, ich stehe für mich ein, ich nehme Verantwortung, 100%ige. Und wenn was kommt, das kommt. Aber ich kann es nicht zulassen, dass ich mich da jetzt aufgrund von äußeren Faktoren zerstöre.
Ja.
Weil im Endeffekt, wenn du in den Burnout kommst, hast du andere Probleme.
Ja.
Und das längerfristig.
Und die Geschichte, danke fürs Teilen, zeigt wieder, zuerst ist eine Äußerung, eine Änderung im Innen.
Hm.
Ja. Du änderst in deiner Innenwelt etwas. Er hat nicht mehr getan, sondern er hat sich überlegt, okay, wer will ich sein? Er hat sich mit sich beschäftigt, er hat die innere Arbeit getan.
Genau.
Er hat einen energetischen Change gehabt, da ist er aus einer ganz anderen Energie und Klarheit und Haltung rausgegangen. Zuerst im Innen und dann im Außen.
Dann im Außen.
Auf einmal hat sich jobmäßig was verändert, beziehungsweise gehaltsmäßig, und somit auch hat er sich hundertprozentig auch mehr wertgeschätzt.
Er hat sich selber wertgeschätzt, ist anders aufgetreten und ist in seine Kraft gekommen.
Yes.
Und ein Konzept, was da noch wichtig ist, vielleicht, wir haben gesagt, wir sind nicht unsere Gedanken. Und was Gedanken machen ist, das ist sozusagen der erste Teil. Du hast den Gedanken, der Gedanke wird zu einem Gefühl.
Mhm.
Das Gefühle sind ja verkörperte Gedanken. Und durch ein Gefühl handelst du halt. Du fängst zum Handeln an und dann setzt du halt eine Aktion. Und es ist halt der Unterschied, so wie in diesem Beispiel, ob du jetzt das einen Gedanken hast, wie ich werde nicht wertgeschätzt, ich bin nicht wert, ich muss jetzt arbeiten aus Angst, kriegst dieses Gefühl, was wir alle kennen, dieses Ungute, und dann handelst du auch aus diesem Gefühl. Ist
aus
ganz
Frust,
anders,
aus Frust, aus
Angst,
aus
Überforderung.
Unsicherheit,
ist ganz anders, wie du deine Welt kreierst, weil
genau.
Plötzlich kreierst du deine Welt selber aus dieser Perspektive. Mhm. Oder wenn du sagst, okay, das bin ich, das möchte ich und dafür stehe ich ein. Und plötzlich verändert sich die Welt im Außen. Und wie du sagst, beginnend mit diesem inneren Shift.
Yes,
und
sehr cool.
Das ist eigentlich, also das macht mir, wie gesagt, der füllt mich am meisten. Und was ich aber auch sehe, da ist auch nicht jeder dazu bereit.
Mhm.
Und das ist auch okay. Also ich
ja,
glaube,
das ist Eigenverantwortung.
Es ist Eigenverantwortung. Ja. Und ganz oft ist es eben, ich glaube, das wirst du auch wissen oder bemerken, dass es muss immer so einen Trigger geben, damit die Leute sich ändern. Sei es jetzt, es gibt irgendwie ein dramatisches Ereignis,
mhm.
Das ist immer das Wildeste wahrscheinlich,
ja.
Das was passiert, oder irgendetwas müssen Leute drauf kommen, warum sie sich ändern sollen. Und sonst scheint es für viele sehr schwer zu sein, das zu machen.
Es ist ja zum Beispiel bei meinem 3-Tages-Seminar, ist es ja am ersten Tag beschäftigen wir uns sehr viel auch mit der Vergangenheit, mit allem, was hat uns geprägt, was für Einflüsse sind gekommen.
Mhm.
Du hast das ja selber gerade auch erzählt, oft diese High Achievers, der ist 50 Jahre und eigentlich ist er immer nur gesteuert von dem Muster, von seiner Prägung,
ja.
Wie er 5 Jahre alt war und so. Und das heißt, die schauen mir das immer sehr, sehr gut an, auch mit den Menschen. Am zweiten Tag, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber kommen sie mehr zu sich selber und wir verarbeiten da einige Dinge. Und dann gibt es aber diesen Punkt, wo sie sich damit beschäftigen, ich bin willens, mich zu ändern.
Hm.
Und das ist immer so ein spannender, ein spannender Punkt, weil das ist dann so, zuerst, du schaust dir natürlich an, was hat dich alles geprägt. Ja?
Ja.
Und natürlich kannst du mir gerne mit dem Finger nach außen zeigen, das dürfen wir einmal aufmachen, diesen Raum.
Ja.
Aber dann geht so langsam dieser Shift in zu mir und du kommst wieder zu dir selber.
Hm.
Und dann aber auch so in die Zukunft, wo du sagst, okay, was wünsche ich mir denn und wo soll es denn hingehen? Weil wir wünschen uns ja oft Veränderung. Und das Ding ist aber, will ich mich wirklich verändern? Und das ist so spannend, wenn du dazu schaust, wie die das dann erkennen, wo es dann wirklich darum geht, you versus you. Ich bin willens, mich zu ändern. Das ist auch immer so ein spannender Knackpunkt.
Ja, und das ist eben, wie wir besprochen haben, eben der Knackpunkt, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, wenn ich jetzt ein Lottogewinn habe, dann hätte ich all das Geld, dann wäre alles gut.
Genau, dann wäre es leichter.
Und wahrscheinlich ist es nicht leichter, weil was man weiß, wenn man plötzlich viel Geld hat, dann hat man auch einen Stress und verliert das meiste gleich wieder. Aber eben diese Lügen, die wir uns eigentlich immer selber erzählen, zu sagen, ja, was wäre, wenn und wenn das passieren würde. Und das lähmt uns aber, weil das ist immer so ein Hoffen auf irgendetwas in der Zukunft.
Ja.
Und das ist auch etwas, vielleicht im Jetzt anzukommen. Viele Leute leben in der Vergangenheit und sagen, früher war alles besser. Die können wir halt aber leider nicht ändern. Das war so.
Vergangenheit ist vergangen.
Vergangen ist vergangen. Die Zukunft weiß keiner. Da kann man halt alles reininterpretieren, was man möchte. Und spannend ist, man kann ja was Negatives und was Positives reininterpretieren. Und das Gehirn nimmt ja trotzdem so wahr und hilft dir sozusagen, in diese Richtung zu gehen. Wir haben aber, warum auch immer, diesen, ich glaube, Negativity Bias heißt das, wo unser Gehirn einfach eher auf das Negative konzentriert. Und das kennst du auch vielleicht. Hast vielleicht irgendetwas gemacht, wo es 100-mal gut gegangen ist und das 101. Mal schlecht, dann wirst du dich eher auf das erinnern. Oder bei meiner Tochter, die hat halt, kommt heim mit einem Test und sagt, ja, sie hat irgendwie 10 richtig und 2 falsch, aber ist schlecht, weil 2 sind falsch. Und so lernen wir halt von klein an, dass wir einfach nur immer auf die Fehler schauen.
Ja.
Und das macht es natürlich nicht einfach. Und es gibt auch, glaube ich, Studien dazu, wo es heißt, wenn du eine negative Sache hast, halt brauchst du 3 positive, um das wieder auszugleichen. Und schau dir an, wenn du dir die News anschaust, die Zeitungen, es sind alles nur negative Sachen, wie scheiße alles ist und wie schlecht es uns geht. Und wenn du so durch die Welt gehst, von der Früh an, dann hast du natürlich eine andere Sicht drauf.
Definitiv. Und darum ist es umso wichtiger, den Powerful Me Podcast zu hören, weil da kommen dann Menschen wie du, die einfach andere Wege aufzeigen. Lieber Matthias, ich sage vielen, vielen herzlichen
Dank.
Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. Ich habe noch 2 Abschlussfragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und zwar erstens, was war der beste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast?
Du bist nicht deine Gedanken.
Und was war der schlechteste Rat?
Es geht nicht.
Yes.
Was immer nie gegangen ist.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Viel Erfolg weiterhin.
Danke dir auch.
Ciao.
Ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.